Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 11. November 2024, der 11.11. also und kurz nach 22 Uhr. Das heißt, die US-Börsen jetzt auch im wohlverdienten Feierabend. Aber wer natürlich durchhandelt, das sind die Kryptos und das ist ja auch mein Spezialgebiet. Ich hatte ursprünglich den sogenannten Krypto-Trader, der dann zum Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service, kurz TAC, wurde. Und dort haben wir in den letzten Wochen und Monaten gezielt eingesammelt, was die Kryptos angeht. Ich hatte dazu ja auch mehrere Videos mit Moritz Hesse gemacht. Und warum haben wir das gemacht? Nun ja, weil es einen klaren Ausblick, eine klare Guidance gab. Und die sah vor, dass etwa 6 bis 9 Monate nach dem Bitcoin-Halving, und das fand eben am 20. April diesen Jahres statt, der nächste große Bullrun beginnen könnte. Das heißt, das Zeitfenster, das sich dadurch eröffnet hat für den Start dieses großen Bullruns, das lag zwischen dem 20. Oktober und eben dann dem 20. Januar nächsten Jahres. Jetzt hat es ein paar Tage länger als den 20. Oktober gedauert. Mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sind wir quasi jetzt gestartet. Und das aber auch gleich furios. Der Bitcoin mit neuen Allzeithochs kennt derzeit kein Halten mehr. Aktueller Kurs über $87.000. Ich hatte gesagt, wenn er es schafft, da neue Allzeithochs zu generieren, dann kann es kurzfristig bis etwa 90.000 gehen. Dann sollte es mal Rücksetzer geben und anschließend sehen wir ihn dann in der Sechsstelligkeit. Aber ursprünglich war ich ja auch mal quasi gezwungenermaßen Bitcoin-Maximalist, weil es ja außer dem Bitcoin und vielleicht noch dem Litecoin zur damaligen Zeit, als ich ihn gekauft habe, noch nichts anderes gab. Das hat sich zwischenzeitlich natürlich dann gewandelt. Es gibt nun einen ganzen Kryptomarkt mit vielen Coins und Tokens und den begleite ich jetzt schon seit November 2017, das heißt jetzt in Kürze 7 Jahre. Und zunächst, wie gesagt, mit dem Krypto-Trader, jetzt ist der Takt daraus geworden, weil wir es eben auch um Technologieaktien erweitert haben und das mit relativ großem Erfolg. Und so haben wir halt, wie gesagt, in den letzten Monaten uns positionieren können, haben eine Investitionsquote von knapp 80% und profitieren jetzt natürlich sehr schön von dieser Kursrallye, wobei man sagen muss, ja, wir wollen natürlich die Investitionsquote noch ein Stück nach oben schleusen. Das heißt, wenn es jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich auch mal zu Rücksetzern kommen sollte, was durchaus nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann werden wir die zu nutzen wissen und dann auch das Depot voll machen. Wir haben ja zusätzlich auch vor einigen Monaten ein Krypto-Derivate-Depot gestartet, weil es ja auch viele Leute gab, die nicht direkt in Kryptos reingehen wollten, weil sie Angst hatten, das könnte dann verloren gehen und sich mit Wallets und so weiter nicht so ausgekannt haben oder sich da nicht einarbeiten wollten. Und auch dieses Depot haben wir langsam befüllt, haben da heute auch dann erste Nachkäufe schon getätigt. Und auch das, nachdem es zwischenzeitlich auch mal etwa 10% im Minus war, ist jetzt deutlich im Plus. Ansonsten habe ich mich am Wochenende im Rahmen des Total Return Börsenbriefs auch viel mit Rüstungsaktien unter anderem beschäftigt. Aber das werden die Leser des Börsenbriefs dann ja in Kürze auch selbst nachlesen können. Was man jetzt sagen muss zum aktuellen Marktgeschehen, insbesondere bei den Kryptos, da ist natürlich jetzt wieder viel Hype drin. Aber grundsätzlich passt das natürlich schon, nicht nur vom Zeitpunkt her, dass es jetzt nach oben geht, sondern eben auch, was die Situation angeht. Denn wir haben mit Donald Trump jetzt einen neuen US-Präsidenten, der vielleicht sogar eine Bitcoin-Reserve ähnlich wie die Goldreserve in Fort Knox anlegen will. Das wäre natürlich dann ein Game-Changer für den Bitcoin. Aber was man sagen muss, die Staatsfinanzen in den USA, die sind das eigentliche Problem. Da läuft einiges aus dem Ruder. Wir haben eine Federal Reserve, die ihre Bilanz im Zuge der ganzen Krisen, die es in den letzten Jahren gab, zunächst Finanzkrise, dann Covid-Pandemie beispielsweise, massiv aufgeblasen hat. Klar, sie hat quantitativ Tightening betrieben, aber so viel hat sie da von ihrer Bilanz auch nicht wieder weggenommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn man sich anschaut zu Alan Greenspans Zeiten, und der galt ja schon als Gelddrucker vor dem Herrn, da war die Fed-Bilanz weit unter 1 Billion US-Dollar. Und ich meine jetzt die deutsche, also die europäische Billion, nicht amerikanische Billions, gleich Milliarde. Und wenn man sich das heute anschaut, dann sind wir waren mal über 9 Billionen und sind jetzt so ein bisschen darunter, haben etwa 1 Billion vielleicht abgebaut im Zuge von Quantitative Tightening. Aber insgesamt schwimmt der Markt natürlich nach wie vor in Liquidität. Zuletzt gab es dann auch in den USA Zinssenkungen. Auch hier ganz interessant, die EZB war zwar vorgeprescht, hat ihre Leitzinsen zuerst gesenkt, insgesamt dann 3-mal um 25 Basispunkte. Aber die Federal Reserve hat vielleicht länger gebraucht, um anzufangen, hat aber jetzt mit 2 Zinssenkungen in Folge, 1-mal um 0,5% und dann nochmal um 0,25%, quasi wieder gleichgezogen. Und damit fließt natürlich dann auch neues Geld in den Markt. Aber das größte Problem, muss man auch ganz klar sagen, das sind die US-Staatsfinanzen. Die sind auch aus dem Ruder gelaufen, wenn man sich anschaut, dass Bill Clinton damals noch zugetraut wurde, oder der hat einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, und damals hieß es ja, jetzt ab jetzt fangen die Amerikaner an, Schulden abzubauen, und in 30, 40 Jahren sind die komplett schuldenfrei. Davon ist natürlich heute überhaupt nichts mehr zu sehen. Wir haben Rekordschulden, die Amerikaner müssen Rekordzinsen bezahlen, alleine deswegen müssen die Zinsen auch schon runter. Das aber kann dann auch wieder die Inflation befeuern. Also das ist schon eine sehr, sehr fragile Situation. Und in dieser Situation dann Donald Trump mit seinem politischen Programm, das ja darauf abzielt, Steuern weiter zu senken. Das heißt, die Einnahmebasis erst einmal weiter zu schwächen, wobei das nicht unbedingt so schlecht ist, wie es in Europa immer getan wird. Norwegen beispielsweise hat es mit Steuererhöhungen versucht und hatte hinterher weniger Geld in der Kasse. Also da muss man auch mal ganz klar sagen. Aber dann Zollbarrieren aufzubauen, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wie das dann am Ende ausgehen wird. Es dürfte auf jeden Fall die kleineren amerikanischen Unternehmen, ja, die dürfte das freuen, denn deren Markt wird dann natürlich ein bisschen abgeschottet von internationaler, insbesondere natürlich chinesischer Konkurrenz, und dann dürften die bessere Geschäfte machen. Deswegen auch kein Wunder, dass gerade auch die Small-Cap-Indizes in den USA zuletzt ganz gut gelaufen sind. Aber man muss auch sagen, wie gesagt, es hat immer alles seine zwei Seiten, und beispielsweise Solar, da gibt es in Amerika schon lange Schutzzölle, die hat damals Barack Obama eingeführt. Und ja, das ist im Prinzip der Grund, warum es First Solar und andere heute noch gibt, wohingegen in Deutschland der deutsche Steuerzahler mit seinen Subventionen, die er aufbringen musste, im Prinzip den Aufbau der chinesischen Solarindustrie letztendlich gefördert hat, was ja eigentlich auch nicht der Weisheit letzter grüner Schluss sein sollte. Ja, alles in allem sehr verworrene Situation. Dennoch, man muss auch sagen, das politische Programm von Kamala Harris sah halt vor, beispielsweise Steuern zu erhöhen und dadurch die Einnahmebasis des Staates zu stärken. Und auf der anderen Seite, ja, wollte sie aber auch nicht groß sparen. Dennoch traute man ihr dadurch zu, einige Experten, das ist dann auch immer fragwürdig, wer sich da als Experte schimpft, aber egal, man traute ihr auf jeden Fall von Expertenseite dadurch zu, das Defizit etwas besser unter Kontrolle zu bekommen. Bei Trump hört sich das natürlich erst einmal nach viel Geld ausgeben an, aber was man eben auch sagen muss, auf der anderen Seite hat er Elon Musk und auch Ron Paul in seinem Team, und die wollen beide die Staatsausgaben drastisch senken, und das würde natürlich dann, ja, das wäre die andere Möglichkeit. Also ich kann natürlich auf der einen Seite versuchen, wenn ich so in Schieflage bin, meine Einnahmen zu erhöhen, oder ich kann eben versuchen, meine Ausgaben zu reduzieren. Und Trump setzt da eben eher auf die Ausgabenreduktion. Wenn man sich den Wahlkampf anschaut, dann hat Kamala Harris fast dreimal so viele Wahlkampfspenden gehabt, und trotzdem hat sie mehr Geld ausgegeben, als sie da an Spenden eingenommen hat. Donald Trump hingegen hat die Wahl am Ende klar gewonnen mit weniger Geld und hat auch noch was Rest. Also da sieht man dann auch die unterschiedlichen Programme, und so schlecht muss Trump da tatsächlich gar nicht sein. Aber Fakt ist auch, das ist natürlich Risiken birgt, was er davor hat. Das hat so in der Dimension auch noch keiner probiert. Und das kann ihm am Ende dann auch komplett um die Ohren fliegen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, muss man halt sagen, die Staatsverschuldung der USA ist ein Problem, und die Amerikaner dürfen halt nicht das Vertrauen der Investoren verlieren, denn sonst ja, kann es auch ganz schnell mit dem Dollar vorbeigehen. Und deswegen ist es auch nicht ganz unlogisch, dass viele da jetzt auf Kryptos setzen, zumal, wie gesagt, dann ja auch noch die Fantasie eines Aufbaus einer Kryptoreserve durch Trump auf der anderen Seite hinzukommt. Ja, insofern der Bitcoin, der King der Kryptos, der schreitet unaufhaltsam voran. Der hat zuletzt deutlich zugelegt, zwar prozentual vielleicht nicht der größte Gewinner, aber man muss hier auch sehen, welche ja, Größe der Bitcoin schon erreicht hat. Aktuelle Market Cap liegt bei 1,7 Billionen US-Dollar, also 1.728 Milliarden, um genau zu sein. Auf Platz 2 folgt dann der Ether von Ethereum. Aktuelle Market Cap von Ethereum liegt bei etwa 400 Milliarden. Das ist auch schon eine Menge Holz, muss man sagen. Und wie gesagt, das hat alles durchaus seine Bewandtnis. Und was man bei Ethereum und anderen sagen muss, diese ganzen Smart Contract Plattformen, Solana gehört da natürlich auch dazu. Wenn natürlich es jetzt hier zu Problemen im Finanzsystem kommen sollte, dann könnte natürlich ein neues Finanzsystem durchaus auch auf Basis von Krypto aufgebaut werden. Das wäre dann sehr automatisiert und alles. Und da würden dann natürlich auch der Bereich Decentralized Finance wieder ins Spiel kommen. DeFi, DeFi, wie auch immer man es nennen will. Und deswegen, wie gesagt, also da gibt es aktuell noch große Chancen. Aktuell der Bitcoin, wie gesagt, vorher rausgelaufen. Ether, Ethereum zieht hinterher. Aber in Zukunft, in den nächsten Wochen, dürften auch viele andere Altcoins kommen. Und da freuen wir uns natürlich im Tag schon, denn wir werden davon natürlich massiv profitieren. Ja, das war heute eine lange Abhandlung, bisschen politisch, zum Thema Kryptos. Und damit komme ich dann aber jetzt auch zum aktuellen Marktgeschehen. Und wie immer fange ich mal mit dem deutschen Markt an und hier natürlich mit dem Vorzeigeindex DAX. Und wenn man sich den DAX heute anschaut, dann muss man sagen, da sieht es nach dem Platzen der defekten Ampel in Berlin eigentlich auch zunehmend gut aus. Wir sind ja zuletzt nochmal Richtung 19.000 Punkte gefallen, jetzt heute alleine gab es ein Plus von 233,12 Punkten oder 1,21% auf 19.448,60. Im Tagesverlauf muss man aber auch sagen, waren wir schon einen Tick höher. Da hatten wir noch höhere Kurse. Tageshoch sehe ich gerade hier, lag bei 19.546,90. Also hat man gegenüber dem Tageshoch zwar nochmal 100 Punkte verloren. Und auch nachbörslich muss man sagen, geht es noch einen Tick runter, etwa so 12 Pünktchen in Richtung 19.436. Nichtsdestotrotz, insbesondere wenn man sich anschaut, wie es in der deutschen Wirtschaft aussieht, da gab es heute auch einen Artikel von T-Online, dass es da im Moment so gut läuft, in Anführungszeichen, wie zuletzt ja auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009. Dann muss man doch erstaunt feststellen, was der DAX da alles leistet, was der da alles abschütteln kann an negativen Nachrichten. Tagesgewinner im DAX hatten wir heute die Aktien von Continental, von Heidelberg Materials und der Deutschen Bank. Deutsche Bank mit einem Plus von knapp 4%. Dort gibt es Optimierungsbedarf. Man hat 100 Manager, sag mal so der mittleren Ebene, die hat man sich jetzt, deren hat man sich entledigt, wenn man so will. Da hat man insbesondere im Privatkundengeschäft so ein bisschen umgebaut und das senkt natürlich dann auch die Kosten. Klar, kann kurzfristig auch nochmal zu Abfindungen und so weiter führen, aber letztendlich senkt es die Kosten. Die Bank wird dadurch besser, schlanker aufgestellt und dementsprechend ja die Aktie heute mit einem großen Plus. Generell muss man aber sagen, die Aktie der Commerzbank und auch der Deutschen Bank, die haben sich zuletzt charttechnisch deutlich, deutlich verbessert und stabilisiert und ich gehe davon aus, dass beide Bankaktien im DAX, Commerzbank ist ja quasi ein Rückkehrer in den DAX, in den nächsten Tagen und Wochen noch nach oben laufen werden. Die Deutsche Bank, das kann durchaus mit der Aktie in Richtung 20 Euro gehen und auch die Commerzbank, da ist noch durchaus Luft nach oben, so 10-15% locker, vielleicht wird es sogar noch einen Tick mehr. Dann Heidelberg Materials, zuletzt schon nach Zahlen nach oben geschossen, die Rallye wird einfach fortgesetzt, kein Wunder, charttechnisch war es sehr wichtig, dass die Aktie es über 100 und 105 Euro geschafft hat. Das waren zwei Widerstände, die im Weg standen. Die wurden jetzt aus dem Weg geräumt. Dementsprechend Kaufsignal mit Kursziel im Bereich so zwischen 120 und 125. Heutiger Schlusskurs 121,10. Da sind wir also schon im Bereich des Ziels. Kurzfristig muss man also sagen, ist da nicht mehr so viel Platz nach oben. Kann natürlich auch ein bisschen überschießen. Aber letztlich sollte sie dann auch wieder ein bisschen zurückkommen. Aber generell Heidelberg Materials, auch die Zahlen, die vorgelegt wurden, sind gut. Der Chart sieht gut aus. Und dementsprechend gefällt mir die Aktie auch weiterhin gut. Ja, und Continental, die haben heute auch Zahlen vorgelegt und die waren nicht ganz so schlimm wie befürchtet, muss man sagen, oder ein Tick besser als erwartet. Und in der Folge feiert die Aktie eine regelrechte Party. Man muss auch sagen, zuletzt wurde sie aber auch ziemlich hingerichtet und heute schießt sie dann fast 11% nach oben auf 62,50 €. Grundsätzlich natürlich schön, insbesondere für alle, die da investiert ja, in den letzten Tagen waren. Aber generell muss man sagen, das Schlimmste scheint die Aktie zwar jetzt so langsam hinter sich zu haben. Sie ist seit längerer Zeit in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite im Bereich so 50, 51 Euro unterstützt und auf der Oberseite im Bereich so 60, 61 Euro gedeckelt, wo sie jetzt heute auch so ein bisschen drüber hinaus ausgebrochen ist. Aber ob das letztendlich dann Bestand haben wird, das muss man noch sehen. Generell glaube ich aber, dass gerade der Autosektor, und da gehört Continental als Zulieferer ja auch so ein bisschen mit dazu, zuletzt teilweise auch ein bisschen zu stark verprügelt wurde und dementsprechend kann es durchaus sein, dass gerade so ein Zulieferer wie Continental jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen nach oben klettern kann. Ich würde der Aktie zutrauen, dass sie jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zurücksetzt in Richtung 60, vielleicht auch nochmal unter 60 knapp und dann letztendlich aber in Richtung 75 Euro nach oben weiter steigen kann und tendenziell, wie gesagt, bin ich da kurzfristig einigermaßen zuversichtlich, wobei es für den DAX keine große Rolle spielt, weil Continental mittlerweile da keine besonders hohe Gewichtung mehr hat. Ja, und die Verliererseite, Porsche, die Vorzugsaktie, also der Autobauer, dann Fresenius und Daimler Truck. Da muss man sagen, Daimler Truck zuletzt gut gelaufen, gibt es jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, heute 1% runter. Das ist jetzt so dramatisch schlimm nicht. Generell, ja, muss man sagen, in der Autobranche selbst läuft es nicht so bei den Nutzfahrzeugen. Besser auch bei VW, die Nutzfahrzeugtochter Traton, die liefert ja da auch besser ab wie der eigentliche Konzern. Aber ja, wie nachhaltig das Ganze jetzt auch noch ist, das muss man sehen. Man muss sagen, Daimler Truck ist in der Spitze mal nach oben gelaufen bis auf knapp an die 50-Euro-Marke heran und dann innerhalb von 2 Monaten quasi zurückgefallen auf 30, nur um sich jetzt zuletzt wieder in Richtung 40 zu erholen und jetzt wieder so ein bisschen unter Druck zu geraten. Also ich sag mal so, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich noch halten. Der sollte ja eigentlich auch auf Gewinnen sitzen, wenn er sich gerade da oben zu absurden Kursen gekauft hat, aber auf dem aktuellen Niveau noch kaufen, naja, da braucht man schon auch einen gewissen Mut. Ja, Fresenius zuletzt auch nach guten Nachrichten relativ gut gelaufen. Das sah nach einem charttechnischen Befreiungsschlag aus mit teilweise Kursen über 35 Euro. Jetzt ist man aber wieder deutlich darunter zurückgefallen, sogar unter 34. Und damit ist man jetzt eigentlich wieder zurück in der alten Seitwärtsrange, die so im Bereich 32,50 bis 35, 36 Euro sich abspielt. Und ja, tendenziell ist das jetzt keine schlechte Aktie, aber auch keine die ich mir unbedingt ins Depot packen würde. Wer sie hat, kann auch die halten. Wobei sie ist eine bessere Halteposition, muss man in dem Fall sagen, als davor die besprochene Daimler Truck. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie oder der drittgrößte Tagesverlierer, so muss man sagen, die Aktie der Porsche AG, Vorzugsaktie der Porsche AG, des Autobauers. Und hier muss man sagen, da lief es natürlich zuletzt auch nicht besonders gut, nachdem es ja zunächst einen Börsengang gab, der so lala war. Also er war jetzt nicht schlecht, die Aktie ist nicht tief unter den Emissionspreis damals gefallen und dann nach einiger Zeit konnte sie sogar zu einer Rallye ansetzen. Aber mittlerweile hat sie von den Höchstkursen sich nahezu halbiert, versucht jetzt so langsam so eine Bodenbildung hinzukriegen. Zuletzt sind wir allerdings auch unter die Marke von 65 Euro gefallen. Das war eigentlich ein Verkaufssignal, sind dann auch ausverkauft worden in Richtung 60, aber dann ging es direkt wieder nach oben in Richtung 65, teilweise über 65. Und jetzt kämpfen wir um diese Marke. Wichtig wäre aus Sicht der Bullen, dass diese 65-Euro-Marke jetzt verteidigt wird. Und dann könnte man darauf aufbauen. Dann wäre vielleicht mittelfristig auch wieder eine Rückkehr in Richtung 78 bis 80 Euro möglich. Aktuell ist das aber auch noch sehr spekulativ. Nichtsdestotrotz, wir hatten die Aktie in der letzten Ausgabe des Total Return Börsenbriefs vorgestellt und da tendenziell auch eher als Kaufkandidaten. Das sei an dieser Stelle verraten. Ja, dann weiter zum MDAX, der sich zuletzt etwas verbessert hat, wohingegen der SDAX sich ja leicht verschlechtert hat. Aber es fehlt auch hier nach wie vor der Befreiungsschlag. Dazu müsste es nachhaltig über die 27.500er Marke gehen. Das ist mein Credo, was ich hier schon seit Wochen predige und das hat bisher nicht geklappt. Heute gab es aber immerhin ein dickes Plus von 406,35 Punkten oder mehr als 1,5% auf knapp 27.000 Punkte, 26.997,20. Tagesverlierer hier Hugo Boss, ThyssenKrupp und TeamViewer. Hugo Boss, muss man sagen, zuletzt gut nach oben gelaufen, sich schön erholt von einem zwischenzeitlichen Einbruch. Man hat auch Zahlen vorgelegt, die durchaus darauf hindeuten, dass hier so ein Turnaround langsam Fahrt aufnehmen könnte. Man muss sagen, ist sehr spekulativ, die Aktie. Der Vorstandschef, Herr Grinder, glaube ich, heißt da, wird auch gerne gelobt, gerade auch von Fundamentalanalysten. Aber bisher spiegelt sich das in der Aktie noch nicht so wider, kann aber natürlich noch kommen. Der gute Mann hat auch keinen besonders einfachen Job, muss man sagen. Konjunktur in Deutschland läuft halt nicht rund und dann ist man halt hier so eine Art Einzelhändler für, ich will jetzt nicht sagen Luxusklamotten, aber schon jetzt auch nicht gerade die billige Ramschware. Und dementsprechend muss man die Aktie eben genau beobachten. Die 40-Euro-Marke ist hier sehr zentral. Solange die Aktie auch darüber ist, was sie jetzt heute ist, 41,28 Schlusskurs, ist hier noch nichts angebrannt. Sollte sie aber nochmal darunter fallen, muss man auch damit rechnen, dass es nochmal zu einem Abverkauf unter 35, vielleicht sogar in Richtung 32 kommen kann. Dann ThyssenKrupp hatte sich zuletzt auch erholt. Kein Mensch weiß warum. Generell ThyssenKrupp, Nucera, der ganze Stahlbereich in Deutschland, den würde ich meiden wie der Teufel das Weihwasser. Warum? Ja, zum einen Hauptabnehmer oder einer der Hauptabnehmer ist natürlich die Autobranche, die derzeit natürlich Probleme hat. Auf der anderen Seite will man hier unbedingt grünen Stahl durchsetzen und der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal hat gesagt, bei allen Subventionen, das kriegen wir nicht hin, dass wir damit dann noch Geld verdienen. Bei ThyssenKrupp ist es noch ein bisschen paradoxer. Da hat der CEO auf der HV vor rund einem Jahr gesagt, man würde gerne mit Wasserstoff grünen Stahl produzieren. Man wisse bisher aber noch nicht mal, wie der Wasserstoff zu den entsprechenden Öfen komme. Insofern verwunderlich, weil ThyssenKrupp ja zwischenzeitlich eine Wasserstofftochter mit ThyssenKrupp Nucera an die Börse gebracht hat. Die sollten dann eigentlich die Kompetenz dafür haben, dass sie das wüssten, wie das gehen sollte. Aber wie gesagt, diese ganze Wasserstoff, dieser ganze Schwachsinn, grüner Schwachsinn, der da gemacht wird, für die Umwelt bringt das meistens nicht viel. Und ansonsten will man hier irgendwie einen Umbau der Wirtschaft erzwingen. Das wirkt alles so sozialistisch, die Konzepte, und sie funktionieren halt nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum die Regierung dann letztlich auch zerbrochen ist. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von TeamViewer, die hatten sich zuletzt eigentlich schön auf den Weg nach oben gemacht, waren kurz davor, über die 13,50 nochmal nach oben auszubrechen, was ein charttechnisch sehr gutes Signal gewesen wäre. Dann gab es aber ja Zahlen und grundsätzlich hat man doch gesagt, beim Umsatz, da schaffen wir die Ziele nicht ganz, aber dafür sieht die Marge besser aus und damit können wir die Gewinnziele sogar ein bisschen übertreffen. Und da dachten einige, ja, okay, das ist jetzt nicht die beste Meldung, aber der Gewinn ist ja eigentlich wichtiger als der Umsatz und sollte der Aktie nicht nachhaltig schaden. Pustekuchen, sie ist zurückgefallen in Richtung 11 Euro, versucht sich jetzt da zu stabilisieren. Wenn das klappt, kann es wieder einen Angriff auf die 13,50 geben. Da muss sie aber drüber, um charttechnisch sich freizuschießen. Und ob das so schnell gelingt, das sei mal noch dahingestellt. Die Tagesgewinner hingegen, CTS Eventim, Delivery Hero und Hensoldt. CTS Eventim, ja, ein absolutes Spitzenunternehmen, an dem auch irgendwelche Anschuldigungen von Böhmermann und Co. in der Vergangenheit abgeprallt sind. Kurzfristig kannst du immer mal einen auf den Deckel geben. Zuletzt sind sie auch nach Vorlage von Quartalszahlen, die eigentlich gut waren, ein bisschen unter Druck geraten. Aber schnelles Comeback, die Aktie nahe Allzeithoch, also viel besser geht's nicht. Hat natürlich auch eine quasi Monopolstellung da in diesem Ticketmarkt und das sieht einfach grandios gut aus. Und ich glaube, der Tim Schäfer, der hat diese Aktie ja zum Beispiel wie auch Netflix schon Ewigkeiten im Depot und da kann man ihn eigentlich nur zu gratulieren. Dann Delivery Hero, aus meiner Sicht ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt, habe ich oft gesagt, habe die Aktie auch oft sehr, sehr, sehr negativ besprochen und das war ja auch richtig. Sie ist gefallen, teilweise von über 100, ja, in unter 20 Euro um 80% und mehr. Ich hatte dann aber auch nahe den Tiefs gesagt, okay, jetzt würde ich sie zumindest nicht mehr shorten. Ich würde nicht unbedingt da einsteigen. Da kann man jetzt rückblickend sagen, ist ja ein Fehler, die hat sich jetzt verdoppelt. Aber ich würde halt grundsätzlich nur in ja, fundamental gute Unternehmen einsteigen und da sehe ich Delivery Hero in dieser Riege halt nicht. Aber ich habe gesagt, shorten oder weiter auf heilende Kurse setzen würde ich nicht und das hat sich eben dann auch als, ja, wie soll man sagen, war als richtig herausgestellt, denn mittlerweile hat sich die Aktie gegenüber den Tiefs mehr als verdoppelt und jetzt kämpft sie so ein bisschen um die 40-Euro-Marke. Wenn die geknackt wird, kann es auch noch weiter nach oben gehen, aber ich bleibe dabei. Aktuell ist wieder viel spekulatives Geld unterwegs, wie man ja auch an den Kursbewegungen der Kryptos beispielsweise sieht und da wird natürlich teilweise auch viel Schrott nach oben gekauft und ja, Delivery Hero, das ist für mich jetzt keine Aktie, in die ich unbedingt investieren würde. Hensoldt hingegen, aus dem Rüstungsbereich ganz interessant. Die Aktie kam in der aktuellen Börsenbrief-Ausgabe nicht vor. Wir hatten lange überlegt, ob wir es machen sollen, haben uns dann aber gedacht, okay, die hat sich zuletzt schon relativ gut wieder erholt und das ist uns schon ein bisschen zu hoch. Jetzt heute setzt sie dann nochmal einen drauf, 5-6%. Da die Ausgabe jetzt erst langsam verschickt wird, hätte da auch vorher keiner reagieren können. Also insofern rückblickend war das jetzt auch keine falsche Entscheidung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Rüstungskonzerne, die Aktien von Rüstungskonzernen, sowohl in Deutschland, das sind ja in erster Linie Hensoldt und Rheinmetall, als auch in den USA, das sind dann Werte wie General Dynamics, wie Lockheed Martin, wie RTX heißen sie jetzt, früher hießen sie Raytheon, die sollte man sich definitiv mal näher anschauen und wer sich da näher informieren möchte, welche denn interessant aussehen, wie gesagt, der kann auch mal in den Börsenbrief reinschauen. In der aktuellen Ausgabe wird das ein Thema des Monats. Ja, dann der SDAX konnte sich heute ebenfalls deutlich erholen, fast 200 Punkte, genau 192,34 ging es nach oben oder 1,44%, 13.575,59. Charttechnisch, wie gesagt, hat er sich zuletzt verschlechtert, aber immerhin, die Bären haben nicht die Oberhand behalten und so im Bereich 13.000 ist er dann quasi auf der letzten Rille wieder nach oben gedreht, das grundsätzlich mal positiv. Gewinner und Verlierer heute auf der Verliererseite, die Aktien von Salzgitter, von ThyssenKrupp Nucera und von SGL Carbon. Salzgitter aus dem Stahlbereich gab kürzlich mal ein Übernahmeangebot, beziehungsweise noch liegt es nicht vor, aber es gab Berichte, dass das in Kürze erfolgen soll. Daraufhin ist die Aktie durch die Decke geschossen. Jetzt nehmen hier Anleger ein paar Chips vom Tisch. Kann ich durchaus nachvollziehen. Generell Salzgitter ist eigentlich gar nicht ein so schlechtes Unternehmen, aber sitzt halt in Deutschland und wird da zum Teil auch von der Politik dann halt in Grund und Boden, ja, wie soll man sagen, reguliert. Dann ThyssenKrupp Nucera, habe ich mich eben schon geäußert, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, aber trotzdem schafft es ThyssenKrupp nicht, Öfen mit Wasserstoffbetrieb irgendwie ins Laufen zu bringen. Da kann man sich dann auch fragen, wie viel Kompetenz da wirklich herrscht. Man hat damals halt diese Tochter ja schön an die Börse bringen können in so eine Art Hype, aber seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert und ich gehe auch davon aus, dass da mittelfristig es tendenziell eher weiter abwärts gehen wird. Und SGL Carbon war in der Vergangenheit mal eine Aktie, auf die man viel Hoffnung gesetzt hat, Kohlefaser und so weiter. Und gerade wenn dann Elektroautos kommen, die müssten dann natürlich möglichst leicht sein, deswegen nicht mehr aus Stahl, sondern besser aus Kohlefaser. Ist natürlich dann auch vielleicht für die Umwelt besser, weil Stahl, wie gesagt, muss ja dann auch in Öfen geschmolzen werden und so weiter. Aber das hat sich leider alles nie bewahrheitet und obwohl da große bekannte Investoren, unter anderem BMW, glaube auch Frau Klatten, aber dann später glaube ich auch VW eingestiegen sind, ja, ist die Aktie nicht gerade der Burner und seit Jahren eigentlich am Schwächeln und dementsprechend würde ich mich auch von ihr weiter fernhalten, denn das bringt ja nichts, wenn man sich da irgend so eine Krücke ans Bein bindet. Ja, die Gewinnerseite Renk Group, Auto 1 Group und Evotec. Renk Group, muss man sagen, gehört auch zu den Rüstungswerten, kommt auch im Börsenbrief vor, allerdings nicht so besonders positiv, muss man sagen. Nichtsdestotrotz hatten wir darauf hingewiesen, kurzfristig kann es hier auch erstmal noch nach oben gehen. Das hat die Aktie jetzt heute spätestens vollzogen, dieses Kaufsignal, was da kurzfristig möglich war. Und dementsprechend wird sie jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen steigen, so Richtung 24, vielleicht sogar 25 Euro. Aber tendenziell wäre das eine Aktie, wo wir uns dann eher auf der Short-Seite wohlfühlen würden, wenn sie denn solche hohe Kursziele erreichen würde. Dann Auto 1 Group, in der Vergangenheit auch gerade hier im Podcast öfter sehr positiv besprochen, hat sich ja auch dann sehr positiv letztlich entwickelt. Zwischenzeitlich ging es nochmal tief nach unten, unter 5 Euro, aber dann in der Spitze bis 10. Zuletzt hat sie dann so ein bisschen zurückgesetzt Richtung 8, aber da kann es weiter aufwärts gehen. Auto 1 Group oder Auto 1 Group hat eigentlich nur den einzigen Nachteil. Sie sind ja, für Aktionäre zumindest zur falschen Zeit an die Börse gegangen, als der Markt nämlich damals auch in einem Hype war und deswegen Höchstkurse von über 50, ob wir die jemals wiedersehen oder zumindest wird das sehr lange dauern, das kann man mal in Frage stellen. Aber dass das Unternehmen mehr wert ist wie teilweise unter 5 Euro oder selbst auch mehr wert wie jetzt diese 8, 9 Euro, das glaube ich schon, denn generell funktioniert das Geschäftsmodell und das sieht so schlecht nicht aus. Und dementsprechend traue ich dem Unternehmen auch noch einiges zu. Wobei man sagen muss, wenn man sich dann die amerikanischen Pendants anschaut, wie Carvana, dann ist natürlich Auto1 Group dagegen ja ein lächerlicher Performer. Das muss man schon so sagen. Carvana, die waren fast totgesagt, standen schon mit einem Bein in der Pleite, muss man fast sagen. Damals wie vielleicht Apple, als Steve Jobs zurückkam. Und mittlerweile kennt die Aktie kein Halten mehr, schießt regelrecht durch die Decke, zuletzt nach Quartalszahlen nochmal da irgendwie 20-30% draufgepackt und das ist schon, ja, das geht, glaube ich, nur an den amerikanischen Börsen, vor allen Dingen in so einem Tempo. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Evotec, zuletzt auch positiv von mir besprochen, generell glaube ich auch, dass Evotec mehr wert ist und das glauben auch einige andere Investoren, deswegen gibt es hier immer wieder Gerüchte, dass da entweder Interesse an einer Übernahme bestehen könnte oder dass vielleicht Finanzinvestoren sich da einkaufen könnten, das Management soll auch bereits eine Investmentbank beauftragt haben mit Abwehr solcher Aktivitäten. Ob das alles jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Evotec war ja jetzt in diesem Jahr eher ein Underperformer nach diesem unrühmlichen Abgang von Dr. Werner Landthaler. Aber generell muss man auch sagen, auch die letzten Zahlen, die sie vorgelegt haben, da findet sich doch schon auch viel Gutes, viel Konstruktives und dementsprechend schreibe ich das Unternehmen nicht ab und bin da eigentlich relativ zuversichtlich, dass es mittelfristig wieder über 10 Euro auch gehen kann. Ja, und dann der TecDAX, heute mit einem Plus von 36,51 Punkten oder 1,08%, 3417,80. Versucht sich so ein bisschen von der 3350 nach oben zu lösen, was tendenziell positiv ist, müsste aber halt noch über die 3500 steigen und das nachhaltig, um eben wirklich ein fettes Kaufsignal zu generieren. Und da ja, hat der natürlich noch eine gewisse Arbeit vor sich. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Süß Microtech, von TeamViewer und von Energiekontor. Süß Microtech hatte ich hier ja in diesem Hype hinein ähnlich besprochen wie damals Ixtron, habe gesagt, grundsätzlich ist das ein solides Unternehmen, auch ein gutes Unternehmen, besser gefällt es mir zum Beispiel als Ixtron sogar, aber das ist natürlich ein Hype, der da teilweise gespielt wurde. Selbst wenn man ein KI-Gewinner ist, wird man kein so großer sein, dass sich die Aktie deswegen innerhalb von wenigen Wochen da verdrei- oder vervierfachen hätte müssen. Und so langsam reift diese Erkenntnis auch bei anderen Anlegern. Im Top war die Aktie noch über 70, mittlerweile kämpft sie so ein bisschen um die 50-Euro-Marke. Ich glaube, dass Süß Microtech durchaus kein schlechtes Unternehmen, wie gesagt, ist, aber dass die Aktie auch bei 50 noch ein Tick zu teuer ist. Ich würde sie so im Bereich 35 Euro als fair bewertet anschauen. Jetzt ist mir das Handy hier aus der Tasche gefallen, egal. Gehen wir weiter. Auf der Verliererliste TeamViewer hatten wir schon Energiekontor aus dem Bereich regenerative Energien. In den USA Donald Trump, in Deutschland die Regierung mit grüner Beteiligung geplatzt. Da ist ziemlich klar, dass grüne Aktien derzeit nicht unbedingt en vogue sind und Energiekontor war zuletzt auch ohnehin schwach unterwegs und verliert heute dann eben nochmal als Tagesverlierer im TecDAX 2,4%. Und so langsam muss man hier auch ein bisschen aufpassen, denn wenn die weiter auf Taufstationen so geht, dann kann sie irgendwann auch aus dem TecDAX rausfliegen, was dann vielleicht nochmal Druck auf die Aktie bringen könnte. Gewinner, Evotec Hensoldt hatten wir schon, bleibt noch Cancom. Muss man sagen, gibt es viele deutsche Nebenwerte, gerade so im Bereich IT-Dienstleister, die eigentlich viel zu günstig sind. Neben Cancom fällt mir da sicherlich eine Bechtle ein, fällt mir eine GFT Technologies ein, aber aktuell will die halt keiner haben. Bei Cancom war das heute zumindest anders. Die Aktie konnte fast 4% zulegen, hat aber auch in den letzten Wochen federn lassen müssen und jetzt heute, wie gesagt, kann sie ein bisschen zulegen. Das ist tendenziell mal ein erstes positives Signal, aber da muss natürlich noch deutlich mehr kommen, damit das weiter nach oben gehen kann. Vor allen Dingen lustig ist allerdings, dass Cancom ich glaube, das kam erst nachbörslich, quasi eine Gewinnwarnung herausgegeben hat und mal schauen, wie die Aktie dann morgen reagieren wird. Wobei, ich habe ja hier auch nachbörsliche Kurse, kann man schauen, ja doch, da gibt es dann richtig eine auf die Mütze und da sieht man halt, ja, die Investoren, die deutsche Nebenwerte gemieden haben, auch halt aufgrund der verfehlten Politik, die lagen damit nicht so ganz verkehrt, denn jetzt kommen halt die Gewinnwarnungen und dann sind natürlich die auf dem Papier zunächst günstigen Bewertungen ganz schnell auch nicht mehr so günstig, denn wenn ich natürlich mir plane, ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, hat nichts mit Cancom zu tun, einen Gewinn von 1 Euro je Aktie zu machen und meine Aktie steht bei 12 Euro, dann habe ich ein KGV von 12 und das wirkt günstig. Wenn ich jetzt aber meine Gewinnprognose, ich mache es jetzt mal drastisch, um 50% reduzieren muss und eben dann nur 50 Euro je Aktie Gewinn mache, ja, dann wird aus einem KGV von 12 plötzlich eins von 24 und das sieht dann gar nicht mehr so günstig aus. Also insofern, ja, muss man mal abwarten, was da noch bei dem einen oder anderen Nebenwert kommt. Fakt ist, es ist gut, dass die Regierung weg ist. Leider ist sie ja noch nicht ganz weg und vor allen Dingen muss man auch schauen, was dann noch folgt. Ja, kommen wir in die USA. Da wird die Wahl von Trump gefeiert und das aus meiner Sicht, wie gesagt, auch nicht ganz zu Unrecht. Deswegen der Dow Jones insbesondere, der ja auch mehr im Fokus von Trump eigentlich steht. Gerade auch die alten Industrien, Öl und so weiter, sind da auch sehr stark im Fokus von Trump. Der konnte heute über 300 Punkte zulegen, 304,14 oder 0,69% auf 44.293,13. Und ich hatte es ja im Juni gesagt, charttechnisch sieht das danach aus, als würden wir tendenziell noch weiter nach oben gehen in diesem Jahr. Es ging dann zunächst nach oben, dann kam Anfang August die Probleme in Japan, wo es dann zwei, drei Tage kräftig mal nach unten ging. Aber die Aufwärtstrends wurden gehalten und mittlerweile ja, sind wir im Dow Jones, glaube ich, auf neuen Allzeithochs und da dürfte es auch noch weitergehen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Boeing, von Merck & Co. und von Intel. Muss man sagen, Boeing zuletzt viele Probleme gehabt, auch eine große Kapitalerhöhung, die man hier machen musste. Sowas belastet natürlich, aber generell so um 150, knapp unter 150, würde ich die Aktie ja jetzt nicht unbedingt mehr verkaufen, schon gar nicht shorten. Würde sie auf die Beobachtungsliste setzen und wenn sie es schafft, da in diesem Bereich einigermaßen einen Boden zu bilden, dann wäre sie da tendenziell für mich interessant. Dann Merck war vor 3 oder 4 Jahren sogar die beste Dow Jones Aktie. Seitdem ist da so ein bisschen der Wurm drin, muss man sagen. Und auch charttechnisch, ich hatte sie hier öfter schon besprochen, habe immer wieder gesagt, es gibt Chancen nach oben, aber die Bullen müssen eben auch abliefern. Und irgendwann musste ich dann erkennen, okay, das schaffen die Bullen nicht. Sie haben es 5-mal, glaube ich, versucht, über die $135 nach oben durchzustarten. Das ist dann nicht gelungen und dann irgendwann nahm die Aktie Fahrt nach unten auf und spätestens dann mit Bruch der Marke von 120 hatte sich das bullische Setup auch erstmal erledigt. Kursziel war dann eigentlich so im Bereich von 100 zu sehen und da sind wir jetzt auch etwa hingefallen. Muss man jetzt schauen, ob die Aktie sich hier stabilisieren kann. Wenn ja, könnte sie von da aus auch wieder anfangen zu steigen. Wenn nicht, könnte es auch zu einem Anschlussverkaufssignal kommen und wir könnten noch in Richtung $80 weiter abrutschen. Ja, und Intel, die haben den absoluten Rutsch auch schon hinter sich. Teilweise zurückgefallen in Richtung fast schon $18, mittlerweile wieder gut berappelt in Richtung 26 teilweise schon. Heute ging es aber jetzt mal deutlich zurück, wieder in Richtung 25. Generell muss man sagen, seit den Tiefs hat man sowas wie einen Aufwärtstrend ausgebildet. Intel ist aber sehr schwer, fundamental hat man große Probleme, ob man die in den Griff bekommt, muss man sehen. Auf der anderen Seite ist man natürlich ein ja, Riese, ein Gigant mit vielen Patenten und so weiter. Da gibt es immer wieder auch Übernahmegerüchte, Qualcomm und wer sie alle kaufen soll, ob da am Ende was dran ist, muss man sehen. Fakt ist, bei Intel, wie gesagt, läuft es generell nicht rund, deswegen muss man bei der Aktie definitiv vorsichtig sein. Aber was man eben auch sagen muss, wenn da teilweise schon davon gesprochen wird, Intel geht bald pleite und so, dann ist das auch übertrieben. Ja, als die Stimmung als am negativsten war, als die Nacht am dunkelsten schien, da um $18, da war es kurzfristig sogar eine Kaufgelegenheit, konnte man kurzfristig 40% teilweise mitmachen. Jetzt zuletzt kam schon wieder so ein bisschen das Gegenteil auf. Ja, Intel, die werden sich schon wieder berappeln. Das ist eine große Turnaround-Chance. Ja, und jetzt in den letzten 1-2 Tagen geht es dann eben abwärts. Generell, wie gesagt, muss man abwarten. Intel hat die Chance auf den Turnaround, aber unter diesem CEO muss man abwarten. Und vor allen Dingen, man muss schauen, ein Larry Culp hat bei General Electric, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, bis er den Turnaround vollzogen hatte. Und das ist ein gestandener Danaher-Manager gewesen, also ein Top-Mann. Und selbst der hat da 3 Jahre gebraucht und ob das, ja, also wenn das bei Intel gelingt, dann wird das eben auch seine Zeit dauern und dementsprechend, ja, muss man da auch nicht unbedingt jetzt schon rein, sonst hat man eventuell da 1-2 Jahre totes Geld, selbst wenn dann der Turnaround klappt, bis die Aktie wieder anspringt. Gewinnerseite Goldman Sachs, Honeywell und Salesforce, Goldman Sachs, Banken profitieren auch von Trump, mehr Deregulierung, mehr Mergers und Acquisitions dadurch möglich, Goldman Sachs in dem Bereich ja ganz weit führend, dementsprechend die Aktie zuletzt auch mit Freudensprüngen nach oben. Und das sieht alles in allem auch sehr, sehr gut aus. Charttechnisch hat die Aktie ein Kursziel von 620 bis 625. Aktuell sind wir allerdings auch schon bei 602 jetzt heute. Also da ist die Luft dann auch langsam dünn. Dann Honeywell International, so ein bisschen Mischkonzern. Nicht uninteressant, muss man sagen. Aber die Aktie gerade auch zuletzt sehr volatil gewesen. Aber tendenziell in den letzten Tagen zumindest dann auch volatil aufwärts. Muss man mal schauen, nach dieser Rallye, die sie jetzt zuletzt hingelegt hat, ob da die Bullen noch genug Kraft haben. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass so der Bereich 225, wo wir jetzt angekommen sind, dass wir da auch nochmal zurücksetzen. Aber generell, ja, sieht die Aktie nicht so schlecht aus. Wer sie hat, kann sie auf jeden Fall halten. Auf dem aktuellen Niveau würde ich sie aber nicht mehr neu kaufen oder zukaufen. Ja, und Salesforce, die ziehen auch mehr oder weniger durch. Jetzt $340 ist auch im TAC-Musterdepot für Aktien enthalten. Also insofern, da sind wir ganz gut unterwegs. Generell sieht das Depot gut aus. Habe letztens einen neuen Kunden dazu gewonnen. Der hat sich das Depot angeguckt und hat gesagt, so ein Depot hätte er auch mal gerne. Es gibt tatsächlich 2 rote Positionen. Also das gehört zur Wahrheit schon dazu. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt 16 oder so da drin und die anderen sind alle positiv und teilweise sind es natürlich auch Hebelprodukte, ein Hebelprodukt auf PayPal mit mehr als 500% plus, aber es sind auch zwei, drei Aktien drin, die sich mehr als verdoppelt haben. Und ja, insofern kann da auch jeder gerne mal in den Tag reinschauen, da kann er sich das ja ansehen. 2 Wochen kann man das ja auch testen und dann das Abo im Zweifel wieder rufen. Bei Salesforce muss man sagen, zuletzt Anstieg im Prinzip ja auf neue Allzeithochs und damit ein fettes, fettes Kaufsignal und die Aktie hat kurzfristig noch Platz Richtung 360, vielleicht sogar $370, dann könnte sie nochmal eine Pause einlegen und dann muss man sehen, ich glaube, dass sie in absehbarer Zeit auch über 400 in Richtung 500 klettern wird, aber das wird sicherlich auch noch etwas dauern und nicht in den nächsten Tagen passieren. Ja, und dann zum Schluss noch der Nasdaq 100, der heute eine kleine Schwäche gezeigt hat. Am Ende war es aber dann doch nur ein Minus von 10,59 Punkten oder 0,05%, 21.106,59. Charttechnisch muss man sagen, feuerfrei, volle Fahrt, ein frisches Kaufsignal, kann jetzt hier durchaus in Richtung 22.000 und noch höher gehen. Generell hatte ich ja mal gesagt, nach der Trump-Wahl, je nachdem wie die ausgeht, kann das auch in Richtung 24.000 bis 25.000 gehen und ich halte auch daran fest, wenngleich ich denke, dass das nicht mehr unbedingt noch in diesem Jahr passieren muss, aber bei den Amis weiß man nie. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Intel, habe ich schon besprochen im Rahmen des Dow Jones, dann Super Microcomputer, da kennt jeder die aktuellen Entwicklungen, Wirtschaftsprüfer hingeschmissen, also da geht's drunter und drüber. Das Problem ist auch, dadurch, dass der Wirtschaftsprüfer hingeschmissen hat, braucht man jetzt schnell einen neuen, um kein Delisting von der Nasdaq zu bekommen. Und was man eben noch sehen muss, nicht nur, dass man einen neuen Wirtschaftsprüfer braucht, was schwer genug ist, denn wenn ein renommierter wie Ernst & Young hingeschmissen hat, dann wird sich jeder das dreimal überlegen, ob er ein Mandat da annimmt. Aber solange das Ganze so in der Schwebe ist, werden auch die Kunden sich zurückhalten, denn die sagen ja, okay, wir brauchen jetzt KI-Rechenzentrum und wir wollen die dann ausstatten lassen von Supermicro und dann gehen die vielleicht hops und dann stehen wir da, müssen vielleicht oder kriegen unser Geld nicht zurück oder müssen sogar noch was zahlen an den Insolvenzverwalter und haben dann die Ware nicht oder wenn was dran ist an der Ware, dann kann die nicht zurückgegeben werden und so weiter. Also insofern, das lastet hier, deswegen gab es kürzlich auch Zahlen, die unter den Erwartungen lagen, einen Ausblick, der deutlich schwächer war, als man es in der Vergangenheit gewohnt war. Ja, und die Aktie verliert dann heute eben 5%. Und Moderna, die werden in Grund und Boden zurückgehämmert. Vor wenigen Monaten sah sie hier eigentlich noch danach aus, als könnte sie nach oben durchstarten. Und dann gab es aber hier aus der Medikamentenpipeline, aus der Forschung schlechte Nachrichten. Und seitdem kennt die Aktie eigentlich nur noch einen Weg, nämlich nach unten. Sie hätte zuletzt die Chance gehabt, im Bereich $50 sich zu stabilisieren, hat sie nicht geschafft. Heute gibt es schon wieder einen auf den Deckel. Fast 9% nach unten, 42,75 €. Und mir tun tatsächlich alle die Moderna-Aktionäre leid, die hier zu Höchstkursen da in der Pandemie gekauft haben, als diese Aktie sage und schreibe knapp unter $500 stand. Also klar, wenn man da auf diesen ja fast schon Fake-Ausbruch auf der Oberseite reingefallen ist, dann hat man auch mittlerweile 70% oder 75% Minus. Aber wer da natürlich ganz oben gekauft hat, der hat 90% und mehr Minus. Und was man auch sagen muss, ich hatte sie damals zwar positiv besprochen, sie ist danach aber auch erstmal schön angestiegen und ich hatte dann auch gesagt, da soll man zumindest mal Teilgewinne realisieren, weil es eben auch eine Biotech-Aktie ist und da weiß man eben nie und das hat sich dann im Nachhinein auch als richtig herausgestellt. Also insofern, eigentlich dürfte kein Podcast-Hörer hier mit einer vollen Position noch da drin sein. Wenn er da vielleicht bei 110 oder so gekauft hat, hätte er bei 150 zumindest mal einen Teil verkaufen sollen und ja, dann ist es natürlich immer noch nicht schön, wenn es dann so rasant nach unten geht, aber vielleicht nicht mehr der ganz große Beinbruch. Gewinnerseite, Mercado Libre, knapp 5% plus, Fortinet über 5% plus und Tesla, der Tagesgewinner, mit nochmal plus 9%. Mercado Libre zuletzt nach Zahlen unter Druck geraten, wurde schnell wieder aufgefangen. Die Verluste sind fast schon wieder komplett aufgeholt. Das sieht tendenziell sehr, sehr gut aus. Generell kann man sich dann natürlich fragen, warum ist die Aktie überhaupt nach Zahlen so stark gefallen? Aber das gab es zuletzt öfter. Affirm beispielsweise, die auch in unserem Musterdepot ist, die sind am Freitag auch teilweise, glaube ich, 14% im Minus gewesen, haben sich dann zum Handelsende hin auf minus 6% berappelt und konnten heute fast 24% steigen. Also das sind teilweise auch verrückte Bewegungen. Dann auf Platz 2 der Gewinnerliste, wie gesagt, Fortinet aus dem Cybersecurity-Bereich, zuletzt mit guten Zahlen, die Aktie daraufhin auch angesprungen. Und warum Tesla in den letzten Tagen durch die Decke geht, ist natürlich klar. Elon Musk hat voll auf Donald Trump gesetzt. Er hat ja selbst in einem Podcast gesagt, wenn das schief geht, dann bin ich am allerwertesten. Aber es ist eben gut gegangen und jetzt kann er vielleicht sogar einen Platz in der Regierung bekommen. Wahrscheinlich nicht als Minister, aber als irgendwie Berater, gerade auch für die Reduktion von Staatsausgaben. Ja, und das dürfte natürlich auch für Tesla selbst ganz gut sein. Selbst wenn es da irgendwelche Zölle und so weiter gibt, dann kann es vielleicht sein, dass Tesla davon ausgenommen ist. Oder die wissen halt vorher davon und können sich dementsprechend positionieren. indem sie dann gewisse Werke vielleicht dann aufbauen und so weiter. Also das sieht definitiv für Elon Musk, für Tesla gut aus. Tesla ist auch wieder mehr als 1 Billion wert, damit zurück im Kreis der Magnificent Seven, wenn man so will. Und da hat Elon Musk mit seinen Wahlkampfspenden, glaube 120 Millionen hat er an Donald Trump gespendet, sehr, sehr viel richtig gemacht, denn wahrscheinlich hat er mittlerweile diese 120 Millionen nicht nur schon wieder drin, sondern wahrscheinlich 100 Milliarden mehr auf dem Konto. Ja, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Eingangs viel über die Kryptos und auch ein bisschen Politik. Ließ sich heute nicht ganz vermeiden, wobei auf meinem YouTube-Kanal kam das zuletzt ganz gut an, auch mal ein bisschen die Politik zu kommentieren, zumal die ja in dem Fall auch klare Auswirkungen auf die Märkte hat. Ja, und da bin ich dann jetzt auch durch. Wünsche allen, die den Podcast hören, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder wenn ihr ihn am Morgen hört, dann einen guten Morgen, einen guten Tag und natürlich viel Erfolg. Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.